Okay, das Thema ist ja mentale Hygiene mit NLP. Es gibt ja Leute, die können nicht schlafen, weil sie die ganze Zeit ja, an das denken, was am ganzen Tag schiefgegangen ist. Ach, ich habe es wieder nicht geschafft, ich bin ja so doof oder was weiß ich was. Ne? Glaubenssätze. Für mich sind das keine Eigenschaften, sondern Glaubenssätze. Welche Werte haben dazu geführt? Das heißt, welchen Werten bist du gefolgt, sodass du da hineingekommen bist? Jetzt habe ich so ein paar Punkte zusammengefasst. Aus unserer Sicht, Problemorientierung hilft nicht. Ne? Bei der ganzen Ehegeschichte zum Beispiel, da wurde auf das Problem orientiert. Ach, wer ist dran schuld? Unser Organisationssystem in der Gesundheit ist schuld daran, dass es nicht geht. Und dann haben wir auch noch die falschen Verdächtigen, man, die armen Gemüsebauern, vor allem in Spanien mit den Gurken am Anfang, was weiß ich was. Ne? Wer ist schuld? Immer nur aufs Problem orientiert zu betrachten. Und diese Problemorientierung finden wir in der Hygiene. Ich habe euch ja eben gefragt, was ist denn Hygiene? Ja, sauber, Dabei geht es um Gesundheit. Frag mal einen Arzt, wie es ein Mensch schafft, 80 Jahre alt zu werden und dabei voll gesund zu sein, Sport treiben zu können, lebenslustig zu sein und an allem noch teilnehmen zu können, wie man das macht. Was weiß dann ein Arzt darüber? Fast nichts. Der kann dir 70.000 verschiedene Krankheiten aufzählen, wenn er gut ist, aber nicht eine Gesundheit. Und davon gibt es nur eine. Ja? Das heißt, er ist problemorientiert. Und damit ist er zugemüllt. Ich habe ja bei einem Arzt gearbeitet, 4 Jahre lang als Therapeut. Da kam mir das auch so vor. Das war ein sehr freigeistiger, toller Mensch. Der hatte sehr viel Zielorientierung. Und dennoch wurde er von seiner Ausbildung alleine schon mit seinen Problemen zugemüllt, was er alles zu beachten hat. Dann kamen nicht nur Krankheiten, sondern auch Vorschriften dazu, die dann auch noch eine Problemorientierung verstärkt haben. Deshalb auch in der Medizin, Problemorientierung und auch in der Psychologie. Nö, aber in allen Zeiten. Und wie alt sind die? Die Verfahren von Stephen de Chaser. Ja, ich rede ja von langen Zeiten. Mir geht es um die Gesamtgeschichte und dass wir, NLP ist ja auch in den 70er Jahren entstanden, ne, dass wir jetzt langsam Ideen haben, in andere Richtung zu denken, darum geht es mir. Dass wir aus einer problemorientierten Zeit herauskommen. Natürlich hast du vollkommen recht. Mhm. Vor 3 Jahren trafen sich Psychologen, um zum ersten Mal weltweit zu referieren, wie man zu einem glücklichen Zustand kommt. Das heißt also auch zielorientiert. Nicht mehr nur problemorientiert. Auch ein schöner Satz, don't think negative. Ne? Denk nicht negativ. Wie fühlt sich das an? Tolle Aussage, ne? Das ist richtig klasse. Nicht negativ sein, ne? Sei auf keinen Fall negativ. Gut. Das ist Problemorientierung, wenn es auch verneint ist. Ja, wer erkennt den da, den Linken? Davon hat jeder ein Exemplar oder mehrere in sich, ne? Wir nennen das Schweinehund oder das Gewohnheitstier. Schön, ne? Ja, wo finden wir alte Gewohnheiten? Auch in der Hygiene. Ne, wenn man überlegt, wie lange es gedauert hat, bis Ärzte es angenommen haben, sich zu reinigen. Und heute haben wir das noch in der Nahrungsmittelverarbeitung, dass Leute es nicht tun. Das heißt, sie haben eine Gewohnheit, die unhygienisch ist. In vielen Wissenschaften. Ja, bei Wissenschaften gibt es ja diesen Elfenbeinturm-Effekt immer noch oder die Leute, die halt mal was aufgestellt haben, die werden permanent bestätigt in dem, was sie tun, aber es gibt keine Weiterentwicklung, nichts Neues, zumindest nicht in den Hochburgen. In der Gesellschaft, alte Gewohnheiten. Wir haben hier eine Spezialistin für Etikette und das Thema hatten wir schon mal, deshalb spreche ich es gerade nochmal an. Es ist nachzulesen, dass man, wenn man bei Tisch ist und man hat Kartoffeln oder man hat Spargel, dass man den nicht mit dem Messer schneidet. Warum? Damit das Silber nicht anläuft, ganz genau. Oder vorher hat man andere Eisenverbindungen. Das heißt, bis in die 50er Jahre gab es die noch, danach eigentlich nicht mehr. Das heißt, wenn man heute schneidet, passiert nichts. Damals lief das Messer an. Ne? Also es rostete und... Und dennoch ist das in einigen Dingen immer noch nachzulesen oder in einigen Köpfen drin. Oder wo ist viel Eisen drin? In welchem Nahrungsmittel? Spinat, ja genau. Ne? Der Fehler ist 1907 übertragen worden von einem Chemiker, der das abgeschrieben hat in ein Buch, das veröffentlicht wurde. Ja, 1907. Ne? Über 100 Jahre alt, aber wir wissen das alle noch. Ne? Das sind alte Gewohnheiten, nichts anderes. Und in uns selbst. Ihr selbst kennt Gewohnheiten, die ihr von klein auf gelernt habt, die ihr immer noch habt, obwohl ihr manchmal sagt, naja, das würde ich gerne ändern. Und wie heißt es so schön, wir als Menschheit, als moderne Gesellschaft können wir alles verändern, nur keine Gewohnheit. Alte Glaubenssätze helfen nicht. Wer kennt dieses berühmte Bild, ne, dass wir also ein Weltbild haben, wie die Welt ist? Ne, am Anfang war es ja mal eine Scheibe oder es war eine Höhle oder was auch immer. Und später hieß es dann, ja, über uns ist das Firmament gespannt und die Sterne, die sind da aufgehangen und ein Wagen fährt die Sonne über den Himmel. Da gibt es ja ganz tolle Weltbilder. Und das ist ja ein Bild aus der Zeit der Aufklärung. Das heißt, der Mensch erkennt, dass es anders ist. Für mich ist das Bild hochaktuell, weil ich denke, es ist heute immer noch so. Wir haben immer noch Vorstellungen, wie die Welt ist, und sie ist doch anders. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was ich eben schon sagte in dem einen Satz der Glücksforscher. Ne? Glauben Sie, es finden Gefühle, die uns stören, Verhalten, das uns stört, Unterschied zwischen Wahrnehmung und Glauben. Du kennst das vielleicht, hast du es schon erlebt. Du hast Augen, du hast Ohren, Nase, Mund und deine Gefühlsorgane. Und du bist in einer Situation, von der glaubst, dass sie sich so und so anfühlt. Oder so und so aussieht oder sich so und so anhört, du kommst da rein und es ist anders. Das heißt, wie du dachtest, das ist dein Glaube, wie etwas sein muss. Und das, was du jetzt wahrnimmst, das ist deine Wahrheit. Und da gibt es oft einen Unterschied. Wenn unsere Glaubenssätze sehr stark und verwurzelt sind, dann passiert es, dass wir unsere Wahrnehmung an unseren Glauben anpassen und nicht umgekehrt. Da gibt es ja die berühmte Geschichte von dem Mann, der in psychiatrischer Behandlung war. Er glaubt, er wäre eine Leiche. Und dann wollte der Psychiater ihn austricksen und sagt, okay, dann will ich mal eins von Ihnen wissen. Bluten Leichen? Sagt er, nee, Leichen bluten nicht, die sind ja tot. Ne? Er nimmt eine Nadel, sticht ihm in den Finger und er fängt an zu bluten. Was sagte der Patient? Oh, ich habe mich geirrt, Leichen bluten doch. Das ist genau das. Das heißt, wenn ihr feststellt, dass eure Wahrnehmung und eure Glaubenssätze differieren, dann schaut man bei eurer Wahrnehmung genauer hin. Dann fühlt man genauer hin. Denn ich denke, da liegen ganz viele Momente, wo wir die Welt wirklich nehmen können, wie sie für uns ist. Und nicht mehr so, wie wir von klein auf erzählt haben, 100.000 Mal, wie die Welt ist. Denn unsere Glaubenssätze entstehen schon in einer Zeit, wo wir noch gar kein Bewusstsein haben. Das heißt, sie sind so tief verwurzelt, dass sie unser ganzes Leben schon bestimmen, obwohl wir noch gar nicht darüber nachdenken. Wenn wir Gefühle haben, die uns stören, dann spür mal hin, wie ist deine Wahrnehmung und was glaubst du von der Situation? Kann ein Hinweis sein, dass da Glaubenssätze beteiligt sind, die für uns, ich nenne sie alte oder unnütze, störende Glaubenssätze sind. Oder Verhalten, unser eigenes Verhalten, das uns stört, aber auch von anderen Menschen, das uns stört. Sind auch Glaubenssätze, so nach dem Motto, ey, das ist doch mein Mann, der muss doch so handeln. Oder das ist meine Frau, die muss so handeln. Glaubenssätze. Wer sagt denn, dass derjenige muss? Warum darf er denn nicht handeln, wie er das für richtig hält? Oder wie er es gewohnt ist? Oder was auch immer. Ja, wofür ist das denn alles gut, jetzt doch mal in das Negative reinzugucken? Ja, schau in deine Notizen. Welche alten Glaubenssätze erkennst du? Vielleicht fallen dir noch welche ein und schreibst sie immer wieder mit auf. Welche alten Gewohnheiten erkennst du? Welche positiven Absichten, welche Werte stecken in der Problemsituation? Ja, ich will noch mal kurz auf die Negativfokussierung eingehen. Wenn wir in einem Problem drin stecken, dann steckt da sehr viel Hilfreiches für uns drin. Problem bedeutet ja, das ist gar kein Problem, sondern wir empfinden es als solches. Warum empfinden wir es denn als solches? Weil es irgendeinen Wert gibt, der bei uns gestört wird oder weil wir einen Glaubenssatz haben, der gestört wird. Wenn es ein Glaubenssatz wird, der gestört ist, schön, da haben wir einen Hinweis. Aha, eigentlich ist an der Situation gar nichts Schlimmes für mich. Ich habe sie untersucht und stelle fest, da ist überhaupt nichts Schlechtes für mich dran. Dann ist es irgendein Glaubenssatz, der das daraus macht. Ja, aber samstags darf es doch nicht regnen oder was weiß ich. Ne? Und jetzt regnet es aber. Und ich bin hier drin, warm und kuschelig mit netten Leuten. Stört mich doch gar nicht, wenn es regnet. Dann darf es doch ruhig samstags regnen. Ja? Also wenn ich merke, ich bin in einem Problem, aber meine Werte sind gar nicht tangiert, ist doch alles gut. Dann ist es ein Glaubenssatz, den ich gefunden habe. Toll, weil mit dem kann ich ja was machen, den kann ich verändern. Ne? Und ich habe mal Grundannahmen aufgeschrieben. Ihr kennt ja Grundannahmen auf dem NLP. Hier habe ich so ein bisschen abgewandelt und ein bisschen ergänzt. Nehmen wir mal an, du bist ein wertvolles Wesen.
Da kann George Clooney vor mir stehen. Der ist jetzt 5 Minuten vor Ladenschluss im Weg. Geht mit einem Mann essen und beobachtet, wie er die Kellnerin behandelt. So geht er mit euch in 2 Jahren um. Also wenn ich unterwegs bin und ich brauche jetzt noch ganz dringend, weiß ich, eine Tüte Milch und ein Päckchen Butter. Da kann George Clooney vor mir stehen. Der ist jetzt 5 Minuten vor Ladenschluss im Weg. Außer wenn er Milch hat. Aber der hat ja immer nur Kaffee. Ja? Der ist dann einfach nur im Weg. Das würde mir samstags abends in der Kneipe nie passieren. Ja? Also auch was ich vorhabe, hat einen ganz, ganz großen Einfluss darin, wie ich Dinge bewerte. Und das Allerwichtigste ist, stellt euch mal Folgendes vor. Ihr wacht morgens auf. Ihr dreht euch zur Seite, ihr guckt auf den Wecker und ihr stellt fest, oh, der Wecker klingelt eigentlich erst in 10 Minuten. Ich bin aber schon wach, ich bin ausgeschlafen, ich fühle mich gut. Und ihr habt noch mal Zeit, euch so richtig zu strecken und diese 10 Minuten zu genießen, euch Gedanken zu machen über den Tag. Es fällt euch ein, ach, es ist ein Freitag, es steht nichts Wichtiges an heute, wird ein netter, ruhiger Tag. Abends seid ihr verabredet mit einer netten Freundin, ihr geht vielleicht ins Kino, ihr geht an euren Schrank, da hängt euer Lieblingskleid oder euer Lieblingshemd. Ihr denkt, ach, das könnte ich heute mal wieder anziehen. Ihr trinkt noch einen Kaffee, verlasst das Haus. Es kommt euch jemand entgegen und lächelt euch freundlich an. Was denkt ihr? Hm? Hey, nice! Mhm, ja. Was werdet ihr vermutlich tun? Zurücklächeln. Jetzt stellt euch bitte die Situation so rum vor. Ihr wacht morgens auf, ihr streckt euch, ihr guckt rüber zum Wecker und ihr stellt fest, der Wecker hätte vor 45 Minuten klingeln sollen, hat er aber nicht. Ja? Ihr springt aus dem Bett natürlich mit dem falschen Fuß zuerst, haut euch irgendwas an, stellt fest, dass die Zahnpasta alle ist und ihr die neue Zahnpasta noch im Büro in der Schublade liegen habt. Ja? Auf dem Hemd, das ihr anziehen wollt, ist ein Fleck. Ihr habt heute irgendwie 3 total miese Besprechungen vor euch und abends kommt eine Freundin, die immer nur jammert, wie schlecht es ihr geht, aber nie einen Rat annimmt. Ihr geht vor die Tür, ihr wisst, ihr könnt es sowieso nicht schaffen, es regnet, Schirm liegt im Auto 3 Blocks entfernt. Es kommt euch jemand auf der Straße entgegen und lächelt euch freundlich an. Was denkt ihr? Was grinst die dumme Sau so blöd, ne? Was werdet ihr vermutlich tun? Ich hoffe, ihr werdet nicht gleich handgreiflich. Ja, aber ich denke, der Unterschied ist klar. Jetzt stellt euch vor, ihr seid in beiden Fällen die Person, die freundlich lächelt. Ja? Was hat das mit euch zu tun? Nüscht. So, das heißt, wie ich etwas bewerte, hat auch ganz, ganz viel mit meiner Laune zu tun. Ja, wenn ich schlecht gelaunt bin, sehe ich Dinge ganz anders, als wenn ich gut gelaunt bin. Ich rate deshalb den Menschen auf Partnersuche immer dazu, zunächst mal möglichst viele Dinge zu tun, von denen man gute Laune kriegt. Ja, also ich filtere diese Informationen. Ah. Erstmal durch meine Wahrnehmung, dann durch den Vergleich, durch die Bewertung und durch die Interpretation. Und dann komme ich zu einem Ergebnis. Aber nur ich komme zu genau dem Ergebnis, zu dem ich komme. Ich habe meinen persönlichen, eigenen Eindruck. Und jetzt wird es spannend. Wenn wir jetzt also sagen, okay, warte mal. Also wie jemand anders bei mir ankommt, hat ganz viel mit dem zu tun, wie ich drauf bin. Was ich gelernt habe, was ich mag oder nicht mag, was ich fürchte oder nicht fürchte, was ich vorhabe, welche Erfahrungen ich habe, welche Erziehung ich habe, welche Werte für mich gültig sind, dann heißt das ja, ich bestimme, wie jemand auf mich wirkt. Das ist dann der Moment in meinen Flirt-Trainings, wo die Leute so, ja, und dann sage ich, und jetzt dreht das mal um. Wie ihr auf jemand anderen wirkt, hat ganz, ganz viel damit zu tun, welche Erfahrungen diese Person hat und wie die gelaunt ist und wie es der geht und was die vorhat. Und ihr seid hier, weil ihr besser auf andere wirken wollt. Da haben wir jetzt irgendwie ein Problem. Beziehungsweise, und das ist die gute Nachricht des Tages, wir können eine Menge Verantwortung abgeben. Wir haben keinen Einfluss auf die Erfahrungen, die jemand anders gemacht hat. Aber wir haben einen Einfluss auf die Informationen, die wir geben. Ja? Also die Mundwinkel möglichst nach oben tragen, den allgemeinen Pflegezustand regelmäßig kontrollieren, den Blickkontakt halten. Komisch, jetzt lachen keine Frauen. Ja, das ist immer so ein Thema. Ja, ein Mann guckt eine Frau an, die Frau sieht, dass der Mann guckt und guckt automatisch weg. Ich sage immer, sie steckt sofort den Kopf in die Handtasche. Ja, weil sie plötzlich irgendwas zu tun hat, sie sucht was oder sie muss unbedingt nochmal die SMS der letzten 3 Wochen kontrollieren oder so. Das ist eine Übersprungshandlung. Hunde machen das auch. Wenn mein Hund irgendwie gestresst ist, weil er nicht versteht, was ich von ihm will, dann rennt der rum und fängt an, Gras zu fressen. Ja, der hat kein Handy. Der hat keine SMS, die er kontrollieren kann, weil er jetzt verlegen ist. Ja? Frauen haben Handys oder Handtaschen. Also Vorsicht da. Das ist nicht, sie mag dich nicht, es ist nur, sie ist verlegen. Ja? Frauen, die Männer wissen das nicht. Die verstehen das auch nicht. Die sehen nur, mir sagt dann immer, sagen die Männer dann so, ja, ich gucke da hin und die gucken immer alle weg. Ich sage, weißt du was? Die gute Nachricht an dieser Information ist, wenn die weg guckt, dann heißt das doch, dass die vorher hingeguckt haben muss. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ach so, ja. So gesehen. Ich sage, jetzt und die einzige Aufgabe, die du hast, ist, ohne sie anzustarren, sie dabei zu erwischen, wenn sie es wieder tut. Ja, und dann? Ich sage, dann ist es total blöd, wenn du dir denkst, ja, die Deißler hat gesagt, jetzt soll ich lächeln, weil das sieht dann so ein bisschen verkrampft aus. Aber du kannst dir ab sofort einfach denken, sowas wie, ha, erwischt. Und das sollte dir genau ein solches siegessicheres Lächeln aufs Gesicht zaubern, wie ich das gerade hier bei Michael gesehen habe. Also, ja, genau so, ja, weil das ist dann natürlich und dann wird die Frau so langsam auf den Trichter kommen, naja, vielleicht stecke ich jetzt meinen Kopf nicht gleich wieder in die Handtasche. Wie bin ich da jetzt eigentlich hingekommen? Ich mache mir also meinen Eindruck und dieser Eindruck, und das ist das Problem daran, ne? Wie jemand bei mir ankommt, hat mit meinen Erfahrungen und meiner Laune zu tun. Wie ich bei jemandem ankomme, hat mit seinen Erfahrungen und seiner Laune und seinen Erwartungen, sprich seiner Welt zu tun. Da könnte ich jetzt sagen, okay. Wichtig ist dabei aber, dass alle Menschen reagieren. Das heißt, wenn ich also jemanden sehe, der mir entgegenkommt und so einen Hals hat, dann denke ich mir, da mache ich mal lieber einen Bogen drum. Ja? Der ist wahrscheinlich heute Morgen 30 Minuten nach dem Weckerklingeln aufgewacht. Den grinse ich jetzt mal nicht an. Der wird sonst vielleicht handgreiflich, oder? Wer weiß. Ja? Und das Problem ist, oder das nicht das Problem, aber es ist eine Tatsache, dass jeder Mensch sich so verhält, wie er glaubt, was eben richtig ist. Das heißt, er verhält sich entsprechend dem, was er über sich und was er über andere glaubt. Wenn also zum Beispiel, nur weil das bei mir öfter mal vorkommt, ein Mann glaubt, es sei gefährlich, Frauen anzusprechen, dann wird er sich entsprechend verhalten. Ja? Also wenn eine Frau den anlächelt, dann fängt er an, so ganz, ganz intensiv seine Schuhe zu studieren. In Ermangelung einer Handtasche. Das ist der Grund. Ja, das ist der Grund, genau. Ja. Wenn aber ich jemanden sehe, den ich eigentlich ganz nett finde, und ich sehe, dass der den ganzen Abend nur auf seine Schuhe guckt, da komme ich nicht auf die Idee hinzugehen und zu sagen, hey, du, siehst so ängstlich aus. Ich dachte, ich spreche dich einfach mal an.
Google ist nichts anderes als eine Ansammlung von Computern, die ein großes Telefonbuch des Internets. Das ist alles. Und Google verdient den größten Teil seines Umsatzes mit diesen kleinen Anzeigen. Ungefähr 95% des Umsatzes eines der umsatzstärksten Unternehmens der Welt kommt über Google-Anzeigen zustande. Über diese kleinen Texte. Und das hat einen Grund. Es ist nämlich nicht unbedingt einfach, wenn er etwas anbietet, das als Beispiel, das 269.000 Suchergebnisse bringt. Angenommen, da würde jetzt stehen, Coach Hamburg, stünde da wahrscheinlich 1,2 Millionen, schätze ich mal, Ergebnisse. Das heißt nicht, dass es 1,2 Millionen Coaches gibt oder 1,2 Millionen Websites. Es gibt 1,2 Millionen einzelne Websites. Es gibt jedoch 1,2 Millionen oder in dem Falle 269.000 Treffer, die irgendwo im Web verteilt sind. Und das, was Google kennt, ist nebenbei bemerkt nur der Zuckerguss. 70% des Webs sind gar nicht indiziert. Das heißt, das, was Google nicht kennt, ist nochmal ein riesen Stück größer. Und nun, ihr gebt was ein und Google sagt, hey, da sucht jemand nach Mental Golf Coaching. Na, und dann gibt es hier eine Ergebnisliste. Und die Klickrate von der ersten Seite auf die zweite geht ungefähr um 90% runter. Das heißt, 90% der Klicks kommen von der ersten Seite, 10% von der zweiten und anderen. Zweite ist ungefähr bei 8% und dann geht es so asymptotisch steil gegen Null. Das heißt, das Ziel ist, möglichst weit nach oben zu kommen. Wie macht man das? Es gibt eine Regel. Und das ist interessanterweise die einzige Regel, die auch Google selbst und alle anderen Suchmaschinen seit Jahren immer wieder kommunizieren. Wenn ihr nach oben kommen wollt in den Suchmaschinen, dann schafft ihr es, indem ihr regelmäßig, Punkt 1, unverwechselbaren, also eigenen, nicht geklauten, ne? Genau, und interessant für eure Zielgruppe, Content ist einfach das coolere Wort für Inhalte, müsste ich eigentlich mal ersetzen, publiziert oder publizieren lasst durch eine Agentur oder durch Kumpels oder Kollegen oder eure Benutzer selbst, die Forenbeiträge schreiben. Ja. Dafür braucht ihr zwei Sachen. Ihr braucht Geduld und ihr braucht Dickköpfigkeit. Dickköpfigkeit heißt, auch wenn die Messergebnisse nach einer Woche zeigen oder wenn die erste Bank Nein sagt, ja, wenn Leute sagen, ich habe jetzt eine Website, warum ruft mich denn keiner an? Sage ich, ja, warten Sie mal ein Jahr, schreiben Sie mindestens einmal in der Woche einen Artikel und dann können wir langsam mal drüber reden, dass was passiert. Und wenn es dann nicht schnell genug geht, kann man immer noch hier eine Anzeige kaufen. Die kostet auch nicht die Welt üblicherweise. Google AdWords. Details stehen alle in den Artikeln, die ich am Anfang angekündigt hatte. Ich gehe hier über den Rahmen. Das heißt, mit Geduld und Dickköpfigkeit regelmäßig interessanten Content veröffentlichen. Das könnte sein, angenommen, jemand bietet NLP-Trainings an, dann ist der interessante Content wahrscheinlich weniger das Metamodell, weil das ja alle anderen Trainer auch irgendwie publizieren. Das ist dann nicht mehr unverwechselbar. Interessant wäre das Metamodell aus Sicht eines Krabbenfischers zum Beispiel. Wenn du dich mit Krabbenfischern beschäftigen würdest. Oder weil ich meine Angebote größtenteils an Ärzte richte, sage ich nicht, schreiben Sie nicht über Allergien, sondern schreiben Sie über Allergien in Beziehung zu Ihrem Fachgebiet, das reicht meistens schon, weil 99% der anderen Ärzte eh noch lange nicht so weit sind, dass sie überhaupt dran denken, sowas zu machen. Hm? Unverwechselbaren Content. Deswegen auch bitte nichts kopieren. Und wenn euch jemand sagt, wir bringen Sie in einer Woche auf Google Platz 1, das kostet Sie nur 2000 Euro, dann kann das sein, dann kann es funktionieren, dass ihr nach 2 Wochen auf 1 seid. Nur eines der Kriterien für diese Reihenfolge ist auch die Neuheit, die Aktualität, die Recency, die Aktualität heißt es, ja? Die Frische der Informationen, die ihr auf die Website habt. Und wenn euch eine Agentur mit grauen oder schwarzen Mitteln irgendwie und Tricks und Tipps hochpusht, dann kann es sein, dass ihr nach 2 Wochen später wieder runterfallt und sagt, ja, dann müssen sie nochmal zahlen, dann bringen wir sie wieder hoch. Das schaffen wir auch. Bis Google dann die Algorithmen ändert, wie es vor 3 Monaten geschehen, und plötzlich Tausende von Websites von Seite 1 auf Seite 500 rutschten, weil Google gesagt hat, nö, das Kriterium gilt und gilt nicht mehr, weil wir nur noch darauf gucken. Die ganzen Crosslinks und Linkfarms und so wurden mit einem Schlag entwertet. Plupp. Google Panda ist im März, glaube ich, geschehen. Ich weiß nicht mehr genau auswendig. Das heißt, das ist der einzige Weg, um wirklich standardisiert oben zu sein.
Rhetorik heißt einfach, wie wir uns hier vorne präsentieren, wie wir dastehen. Und wenn wir überlegen, wann wir das Wort Begeisterung zum letzten Mal ausgesprochen haben, kann es sein, dass es schon ein bisschen länger her ist. Aber eigentlich verbirgt sich etwas hinter dieser offiziellen Ankündigung. Eigentlich verbirgt sich auch etwas hinter diesem Begriff Rhetorik. Eigentlich geht es im Kern um noch etwas anderes. Eigentlich geht es im Kern um, worum dreht sich alles, worum geht es ganz genau? Es geht um jede einzelne Persönlichkeit hier in diesem Raum und wie wir auch umgehen mit Situationen, in denen wir unter Stress stehen. Under pressure, sagen die Amerikaner, unter Druck, unter Pressur und trotzdem etwas Sinnvolles sagen sollen oder auch wollen. Stellen wir uns das vor. Stellen wir so mal eine Situation vor. Stellen wir uns vor, wir verbringen diese Stunde hier zusammen, machen zusammen Rhetorik, lernen etwas und danach wollen wir rausgehen, wollen uns so ein bisschen die Füße vertreten. Die Raucher haben das dringende Bedürfnis, draußen eine durchzuziehen. Wir begeben uns langsam vor dieses Gebäude, gehen also raus, als vor diesem Gebäude alles anders ist. Da steht plötzlich so ein großer Übertragungswagen und da drauf steht RTL. RTL ist also da. Und da sind ganz viele Menschen draußen, manche rollen Kabel aus, verbinden diese und manche von denen haben Kameras auf den Schultern und Mikrofone in den Händen. Und die kommen potenziell auf jeden Einzelnen von ihnen zu. Die kommen auf sie zu und fragen auch etwas. So ein Journalist, was fragt er in etwa? Der fragt, erzählen Sie doch mal. Sie sind hier Teilnehmer dieses Kongresses. Sie haben eine Stunde Rhetorikseminar besucht. Was haben Sie gelernt? Was werden Sie von dem Gelernten umsetzen? Erzählen Sie doch mal. Und schon wechselt das Mikrofon auf die andere Seite. Das kriegen wir gerade noch so peripher mit, diesen Schaumstoffknubbel vor der Nase. Und da sollen wir jetzt reinsprechen. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns? Bin ich jemand, der ad hoc etwas formulieren kann? Bin ich jemand, der sich gar nicht in diese Situation begibt? Oder bin ich jemand, der eher so by side sich daneben stellt und nichts sagt? Und diese Situation finde ich sehr, sehr interessant und die müssen wir jetzt gar nicht selber beantworten. Manchmal bitte ich auch manche Teilnehmer einfach nach vorne, um zu erfahren, wie die sich verhalten würden. Aber diese Situation ist immer wieder untersucht worden, gerade an Universitäten auch. Mit Studenten wird sehr viel gemacht. Die werden in Situationen versetzt, die sie nicht kennen und dann müssen die reagieren. Und es gibt so eine Dreiteilung, die sich da immer wieder herauskristallisiert. Die will ich jetzt nennen. Ich runde es jetzt mal auf. 60% von uns kommen gar nicht in die Situation hinein. Die stellen innerhalb des Gebäudes fest, sehr stark visuell orientiert, oh, was ist da draußen los? Und die fokussieren sehr stark diese 3 Buchstaben RTL. Die fokussieren die Kameras und die Mikrofone und unterbewusst, das ist ganz interessant, unterbewusst stellen sie fest, da gehe ich nicht raus. Ja, bewusst befragt würden sie sagen, warum gehst du nicht raus? Ja, du, ich muss noch mal ein Handy anmachen, ich kriege eine SMS, eine ganz wichtige Nachricht oder ich muss telefonieren. Bewusst haben sie ganz, ganz viele Ausreden. Unterbewusst ist die Entscheidung schon lange vorher gefallen. 30% von uns, die wägen unterbewusst kurz ab. Okay, Neugierde, man will dabei sein. Ah, Angst, ich könnte angesprochen werden. kurze Abwägung, Neugierde siegt. Die gehen raus. Die gehen raus und stellen sich eher in die zweite oder dritte Reihe und signalisieren durch eine Art von Sprache, die wir so ein bisschen ja nicht ganz einschätzen können, die so ein bisschen geheimnisvoll immer noch erklingt, Körpersprache, signalisieren sie, sprich mich bloß nicht an, das sieht ungefähr so aus. Ne? Stellen sich so zweite, dritte Reihe hin. Jetzt kommt dieser Interviewer auf mich zu. Das ist die Frage, spricht man so jemanden wie mich, also jetzt in diesem Moment zumindest, spricht man den gerne an? Eher nicht, ne? Also Körpersprache sagt auch etwas aus. Wir sprechen ständig miteinander auch über den Körper. Und das heißt dann eher, sprich mich bloß nicht an. Ich will hier nur ein bisschen konsumieren, aber ich will nichts geben. Ja? 10% bleiben noch über, Sie haben mitgerechnet, 10% bleiben über, die sagen, okay, ich bin so fit, wenn mich jemand anspricht, kann ich relativ schnell reagieren und dergestalt auch argumentieren, dass man das auch abends senden kann im Fernsehen oder dass man ohne viel Äs und Ös das einfach präsentieren kann. Und wenn man mit Fernsehteams zusammenarbeitet, ich habe beispielsweise mit dem MDR, mit dem Mitteldeutschen Rundfunk zusammengearbeitet, die kennen das sehr, sehr gut, dieses Verhältnis. Die sagen auch, die kriegen zum Beispiel einen Auftrag, so zum Beispiel Griechenland-Krise, dann kriegen die Auftrag, das Publikum zu befragen, einfach Menschen zu befragen. Die breiten ihre Sachen aus in Berlin oder in Magdeburg oder wo sie auch immer sind. Und die sagen auch, also es ist folgendermaßen, der Fußgängerstrom in einer Mail oder in einer Fußgängermeile, wo die Leute einkaufen gehen, der fließt hin und her, ganz normal. Ja? Und so wie die ihre Sachen anfangen auszupacken und wie die Kameras sichtbar werden, und ein Mikrofon zusammengeschraubt wird, da passiert Folgendes. Es wird ein großer Bogen, ne? Also die Leute werden nicht weniger, aber ein großer Bogen gemacht und das ist dann sehr interessant. Und die müssen den Leuten hinterher rennen. Ne? Und was du dann filmst, da musst du die Hälfte wieder rausschneiden, weil so viele Äs und Ös dazwischen sind, dass man das abends nicht senden kann. Oder manche kommen zurück und sagen, hey, sie haben mich gerade aufgenommen, meine Frau darf gar nicht wissen, dass ich hier bin, schneiden sie das wieder raus. Ja? Sowas in der Art, sie kriegen Post von meinem Rechtsanwalt und dann müssen das halt wieder retour nehmen. Ja? Ich finde diese Untersuchung, die immer wieder bestätigt wird, sehr, sehr interessant. Warum finde ich das interessant? Was hat dieser Journalist gesagt? Er hat in etwa gesagt, erzählen Sie doch mal. Ja? Ich soll ja nur das machen, was ich die ganze Zeit mache. Wir sind ja alle zusammengekommen im NLP-Kontext und wenn man uns selber so beobachtet oder ich beobachte Sie die ganze Zeit, dann unterhalten Sie sich. Oh Wunder, ne? Wir unterhalten uns. Aber wenn ich sagen würde, hey, das, was du gerade erzählt hast, ist total interessant. Komm doch mal mit in den Nebenraum. Da sind 20 Interessierte, vielleicht NLP-Interessierte, vielleicht 30, ich weiß es nicht genau. Komm mal eben mit, sag das Gleiche nochmal, in der gleichen Art und Weise, wie du es eben gesagt hast. Ich wette, wir hätten genau diese Prozentsätze. 60% würden sagen, oh nee, geht gerade nicht, ich habe auch Zahnschmerzen. Und ich muss auch sowieso, ich muss jetzt auch dringend weg. Ich habe einen ganz dringenden Termin noch. Ja, die stellen sich raus. 30% würden sagen, ja, mache ich, aber nicht gleich. Ich muss erstmal so eine PowerPoint-Präsentation entwerfen. Ich muss das erstmal alles runterschreiben, ordnen, gliedern und dann nächsten Mittwoch 15 Uhr komme ich, dann mache ich das. Und dann steht man da mittwochs 15 Uhr, ne? Und die kommen nicht. Bleiben wieder 10% über und die einfach sagen, okay, was ist das Problem? Ich mache es einfach, ne? Ich kann was erzählen, ich mache das so, wie ich es gerade erzählt habe. Wahrscheinlich ist hier dieser Prozentsatz völlig anders. Ich weiß es nicht. Okay, und dabei ist es sehr, sehr wichtig, wie wir uns im Leben präsentieren. All die Gedanken, die Ideen, die wir im Kopf haben, und ich habe auch so rumgehört vorhin, sind sehr viele Selbstständige dabei oder die so Start-up-Unternehmen gründen. Der Kopf ist voller Wissen, bloß es geht nicht anders, dieses Wissen über Kommunikation, wir Menschen können das nicht anders, hinaus in die Welt zu tragen, hinaus in die Welt zu bringen, letztendlich auch über Internet, über Kommunikation. Irgendwann stehe ich halt vorne und muss mein Unternehmen halt präsentieren, da komme ich nicht drum rum. Und die Frage ist halt, wie mache ich das? Und es gibt auch sehr viele Persönlichkeiten, ich lese immer Biografien sehr, sehr gerne, wo dann gesagt wird, warum sind sie so bekannt, so berühmt geworden? Und dann sagen die oft, okay, es gab eine Situation in meinem Leben. Da war ich zur richtigen Zeit, okay, richtige Zeit, am richtigen Ort, okay, richtiger Ort. Aber jetzt kommt Punkt 3, ich habe in diesem Augenblick das Richtige gesagt, darauf kommt es an. Denn viele andere waren auch gerade da. Die waren vielleicht noch ein bisschen pünktlicher, haben vielleicht andere Sachen oder noch bessere Sachen angehabt. Bloß sie konnten sich in diesem Augenblick nicht optimal kommunizieren, nicht optimal verkaufen. Oft vermeide ich dieses Wort, aber letztendlich geht es auch darum, uns selbst und unsere Inhalte optimal zu verkaufen. Und wenn man so im selbstständigen Kontext einfach unterwegs ist, dann geht es auch viel um Präsentation. Und stellen wir uns das nochmal so vor, wenn jetzt jemand so bereit ist, hat, will seine Firma aufbauen, will etwas präsentieren, dann machen wir das oft so, dass wir uns von Dingen, die in der Zukunft liegen, visuelle Vorstellungen machen. Nicht zu 100% jeder von uns, aber überwiegend stellen wir uns Dinge vor, die in der Zukunft liegen. Wenn jetzt jemand losgeht und seine Firma präsentieren will, hat er eine bestimmte Vorstellung. Wenn er weiß, okay, in 3 Wochen geht's los, ich präsentiere meine Firma, da haben sich 10, 12 Leute angemeldet. Dann haben wir, ne, dann dreht sich unser eigenes Kopfkino und wir stellen uns das vor, wie das wohl ablaufen wird. Und wir trainieren, wir wissen alles auswendig, machen und tun. Und dann ist der Tag X da. Und jetzt ist die Frage, entspricht meine Vorstellung der Realität? Wir fahren zu dieser Präsentation hin, fragen uns durch beim Pförtner. Der Pförtner begleitet uns noch ein Stück und irgendwann habe ich die Türklinke in der Hand und weiß, okay, dahinter entscheidet sich jetzt um meine Zukunft, die Zukunft meiner Firma. Und dann gehe ich da rein und stelle fest, boah, was ist das? Da sind nicht 10, 12 Leute, die haben... Jeder von denen hat 4 oder 5 noch mitgebracht. Da sind 50 Leute und jetzt entsteht Stress. Und jeder von uns macht das anders. Der eine kriegt einen roten Hals, die nächste rote Wangen. Oder es kann sein, dass die Stimme so ein bisschen versagt. Sind rund 120 kleine Muskeln an der Stimmbildung beteiligt. Und jetzt präsentiere ich meine Firma. Und jetzt kann es sein, dass ich hinter jedem Satz, den ich so bringe, immer so ein kleines, so ein Räusperer bringe, ja? Weil ich so aufgeregt bin. Und jetzt passiert ein magischer Moment in der Kommunikation, den wir im Deutschen nennen der erste Eindruck. Frage an Sie, wie lange brauchen wir für einen ersten Eindruck? 7 Sekunden? Okay. Ja. Also die Wissenschaft sagt, Kommunikationspsychologen sagen 8 Sekunden. 3 für einen visuellen Reiz, und das geht relativ schnell. Okay, da kommt jemand rein. Und dann brauchen wir ein bisschen länger für diesen stimmlichen Reiz, für den auditiven Reiz, um den zu verarbeiten, auch zu vergleichen mit dem, was wir schon kennen und wissen. Also 8 Sekunden, lange Rede, kurzer Sinn, das ist relativ kurz. Ja, und so ein Eindruck steht. Wir reden im Deutschen auch vom Schubladendenken. Habe ich einen tollen ersten Eindruck von einer Person, ja, also mit dem wir verbinden, vielleicht auch Ausstrahlung, Charisma, ja, dann verschwinden wir oben in einer Schublade und denken, wow, toll. Und das Interessante ist, dass diese Person im Folgenden während einer Stunde Präsentation ruhig ein bisschen was verreißen kann. Und da wir uns selber nicht betrügen wollen, im ersten Eindruck als Beobachter, sagen wir insgesamt, ja, war doch toll, war super, hat mir gefallen. Machen wir das nicht oder verreißen diesen ersten Eindruck, passen da nicht so ganz auf oder brauchen einfach eine gewisse Zeit, um unsere Stimme hochzufahren, unsere Körpersprache, was auch immer, so also ein bisschen unsicher, dann laufen diese 8 Sekunden auch. Und wir verreißen das und, so sieht's aus, und packen jemand unten in die Schublade rein und der bleibt da dann stecken. Und da muss ich im Folgenden sehr, sehr viel arbeiten, um da rauszukommen. Sehr, sehr viel mehr arbeiten als andere, die es gelernt haben. Ja? Das sind so interessante Stories auch aus Coaching-Fällen, aus wissenschaftlichen Untersuchungen, wie Kommunikation wirkt.
Und ich habe den Stefan gefragt, Stefan, was ist denn eigentlich der gemeinsame Nenner, mit dem die Menschen hier sitzen? Weil ich meine, irgendwie, das ist ja eine heterogene Gruppe, die einen so, die anderen so, was ist das denn? Und dann hat er gesagt, naja, also ich glaube, was sie verbindet ist, dass sie alle daran interessiert sind, sich weiterzuentwickeln. Es kann aber sein, dass wenn ich jetzt die Achse Zeit nehme und das sozusagen beobachte, dass die Schnittmenge hier sich über die Zeit hinweg verändert. Denn Menschen sind ja nicht statisch, die entwickeln sich ja. Das kann sein, dass ich heute ein Bild von mir habe, wo ich denke, ich finde mich ganz sympathisch, ich finde mich ganz okay und das, aber da möchte ich noch was verbessern. Und wenn es nur ist, dass ich sage, ich möchte noch Italienisch lernen oder was auch immer, dann kann das sein, in den nächsten 5 Jahren, Sie sehen mich irgendwann wieder oder in 10 Jahren, ich habe inzwischen Italienisch gelernt, ich bin ein bisschen älter geworden, sehe vielleicht auch so aus oder auch nicht, aber in jedem Fall hat sich das verändert. Das heißt, dass selbst was ich hier habe, mit dem Fremdbild, was Sie von mir haben, wird wieder ein neues sein. Und trotzdem sollte die Schnittmenge so groß wie möglich sein. Also meine Erfahrung über den Daumen 80-20. Mit 80% dessen, was ich hier von mir selber sehe und empfinde und was ich von mir selber halte, sollte ich an den Start gehen, das sollte ich auch liefern können. 20% kann ich mich hübscher machen, kann ich versuchen, intelligenter, sympathischer, was auch immer zu sein, weil das ist einfach, wir streben ja, ne? Wir streben ja nach etwas und sagen, wir haben Ziele und wir wollen irgendwo hin und versuchen uns ein bisschen im positiven Sinne zu entwickeln. So, und das heißt auch, dass im besten Fall die Schnittmenge immer größer wird und das Selbst- und das Fremdbild sich immer stärker decken. Und so würde ich da rangehen und so würde ich das versuchen, mit den Menschen zu erarbeiten. Und ohne jetzt diese Maus nochmal anzufassen, lasse ich mal die Definition von Image. Das ist Selbstbild, Fremdbild und das ideale Selbst und das reale Selbst, nämlich die 80-20-Geschichte. Ich finde, die Bilder sprechen schon für sich. Muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Als Kohls Mädchen war sie unsichtbar. Sie war einfach überhaupt nicht da. Sie war sozusagen nicht präsent. Als Physikerin ebenso wenig. Irgendwann war sie Kollegin, irgendwann war sie Parteivorsitzende. Als Bundeskanzlerin war sie sichtbar. Und ist sie bis heute. Ihr Vorbild, kennt das jemand? Ist übrigens wirklich ihr Vorbild? Katharina die Große? Jemand, wo sie sagt, danach strebe ich, das ist das, wie ich mich nach außen präsentieren möchte. Eine intelligente, politisch aktive Frau ihrer Zeit. So, das bedeutet aber auch, dass ich nicht statisch bin, was ich bin, sondern natürlich entwickle ich mich. Ich fand dieses Thema so schön, dass ich davon noch eins gemacht habe. Weil auch die zwei haben sich ja entwickelt. Und wir hatten es ja von Herrn Clinton vorhin schon. Ich finde zauberhaft, wenn man sich anguckt, das Bild oben links, das habe ich auch mal auf, also eine Postkarte, die ich mal gefunden habe, habe ich mal eingescannt. Und dann aber auch die Bilder unten, wenn man sieht, wie sehr sich entwickelt hat. Und zwar nicht nur optisch, sondern auch insgesamt. Übrigens zum Thema Rhetorik und besonders auch Körpersprache, wer sich dafür interessiert. Aus meiner Sicht ist Frau Clinton eine der besten Rhetorikerinnen und vor allen Dingen körpersprachlich unglaublich begabt, was das Unterstützen ihrer Reden angeht. Jetzt kommt die Studie, von der wir alle schon gesprochen haben. Was ist der Unterschied zu dem, was die anderen gemacht haben? In Seminaren über Jahre habe ich mal angefangen, das mit den Teilnehmern auseinanderzudröseln und mal zu gucken, wenn wir über Erscheinung oder über Körpersprache sprechen, ne? Was heißt das dann eigentlich, beziehungsweise im Zusammenhang mit Optik, welchen Anteil hat Optik denn eigentlich daran? Und ohne den Anspruch zu haben, das jetzt prozentual nochmal wieder zu unterteilen, zählt die Optik, nämlich Alter, Größe und Figur, Farben, Stil, Accessoires, Brille, Nicht-Brille, Bart, kein Bart, Make-up, alles. Es gepflegt hat, es zählt ja alles dazu. In der Studie von Albert Maribian wurde das nicht so aufgeschlüsselt, aber alleine die Tatsache, dass es mehr als 5 oder 55% sind, die über das Sehen, über das Laufen, was wir als erstes von einem Menschen sehen oder der erste Eindruck, den wir dann haben, ist es einfach schon wert, dessen ein bisschen mehr zu stellen. Und als Imageberaterin, die ich mich sehr viel mit visuellen Dingen beschäftige, frage ich mich natürlich oft, warum die Menschen so wenig Aufmerksamkeit diesem Thema widmen. Die meisten Menschen sind gesund, psychisch. Die meisten Menschen sind auch auf eine gesunde Art und Weise eitel. Und jeder hat ein Verständnis davon, wie er sich gerne präsentieren möchte und empfindet das, wie er sich präsentiert, erstmal als richtig und als schön und als angemessen. Sonst würde der Mensch normalerweise nicht hier zur Tür reinkommen. Aber wenn wir uns beobachten gegenseitig, dann sagen wir, aber warum hat denn der nicht oder diese nicht oder das oder die Glatze, die dann übergekämmt wurde, was heute schon erwähnt wurde, all diese Dinge. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, mal zu hinterfragen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Weil am Anfang mit meinem Beratungseifer war es natürlich so, dass ich gedacht habe, das muss ich dem sagen. Das mit der Glatze, das geht so nicht, das muss ich dem sagen. Unter uns, wenn man das ein bisschen länger macht, dann lässt man das entweder oder man hat keine Freunde mehr. aber wenn man verstanden hat, warum Menschen sich auf eine bestimmte Art und Weise kleiden, die Haare auf eine bestimmte Art und Weise tragen oder auch nur sich auf eine bestimmte Art und Weise präsentieren, dann wird das Ganze eigentlich deutlicher und es verliert an Wertung und es gewinnt an Vielfalt. Ja? Und das ist eigentlich das Bereichernde daran. Und wegzukommen von dem Wertenden und von dem Beurteilenden und hinzukommen zu dem, erstmal ist jeder richtig, wie er ist, dann gibt es vielleicht noch das eine oder andere, wo man eine Inspiration bekommen kann. Das heißt, wenn ich 80% der Sachen, die ich anziehe, an mir selber gut finde, aber bei ein paar Sachen weiß ich selber noch gar nicht, dann ist doch gar nicht schlecht, wenn mich jemand unterstützt und da einfach nochmal mit drauf guckt. Das Problem ist nur, Kleidung und Aussehen ist so persönlich, dass es beleidigender ist, als wenn Ihnen jemand sagt, Sie lispeln oder Sie haben kein mathematisches Verständnis oder was auch immer, wenn Sie Ihrem Mitarbeiter sagen, geh mal zu Frau Dirks, ich habe die schon gebrieft, die weiß schon Bescheid, dann ist das Arbeitsverhältnis im Normalfall gestört. Und im schlechtesten Fall ändert sich das auch nicht mehr. Das ist meine Erfahrung und die werden wirklich so geschickt. Ist kein Wunder, ne, dass der Mensch dann natürlich denkt, die kann sich mal gehackt legen. Was glaubt sie denn, wer sie ist? Das heißt, der Widerstand bei den Menschen ist nochmal um ein Vielfaches größer, wenn es um Erscheinungsbild und Aussehen geht, als wenn es um das Entwickeln von mentalen oder anderen Fähigkeiten geht. Ja? Weil da akzeptieren wir, dass wir Schulung brauchen, dass wir Unterstützung brauchen, dass wir uns entwickeln wollen. Bei Ästhetik ist oder bei Aussehen ist es so, dass wir immer denken, ich kann mich doch anziehen. Ja? Ich brauche doch keinen, der mich anzieht oder ich brauche doch keinen, der mich frisiert oder der mir sagt, was richtig oder was falsch ist.
Und weil du so ein Bauprojekt bist, so eine geniale Konstruktion, ist meine These für heute, solltest du auch viele Bauprojekte machen in deinem Leben. Es wäre gut, da anzufangen, als Kind mit Bauprojekten. Und es gibt Kinder, die sind, also mein Sohn ist jetzt schon wow, der macht jeden Tag Bauprojekte, ne? Er lernt gerade sich zu drehen und solche Dinge, ne? In kleinen Schritten. Habt ihr auch alle mal gemacht. Es war nicht so, jetzt, wie jetzt ihr heute da sitzt mit euren Fähigkeiten, ne? Und die Welt zu entdecken. Nein, aber was ich meine ist, dass die Zeit unseres Lebens auf diesem wunderbaren Planeten begrenzt ist. Zumindest aktueller Stand noch, ne? Ich weiß, die Forscher forschen schon dran. Es gibt schon Nobelpreisträger, die verkünden, in 25 Jahren haben wir so die Technologie. Also es gibt zwei Schritte. Erster Schritt so 15 Jahre, da werden wir unser Leben deutlich verlängern können. Auf bei guter Gesundheit natürlich bis 130, 150 Jahren durchschnittlich. Und dann im zweiten Schritt, das geht aber dann nur noch mit Austausch von diversen hochwertigen Teilen, die wir im Augenblick noch nicht so hochwertig herstellen können, wie wir sie halt mitbekommen haben, dann tatsächlich sogar wesentlich länger noch. Aber das ist im Augenblick mal noch Zukunftsversion. Vision, die aktuelle Version ist, wir haben eine begrenzte Zeit. Und wofür nutzen wir die? Was sagen die Menschen, wenn man sie kurz vor ihrem Tod fragt, was sie am meisten an ihrem Leben bedauern? Womit hätten sie gern mehr Zeit verbracht? Sagen die im Büro sitzen? E-Mails lesen, schreiben, am Computer sitzen? In aller Regel nicht, ne? Was sagen die? Zeit verbringen mit den Menschen, die mir wirklich lieb und teuer sind. Ich glaube, für manche kann das auch der Beruf sein. Also wenn man leidenschaftlich seinen Beruf betreibt und da viele Wow-Projekte macht, dann kann es auch der Beruf sein, dass man hinterher zurück sagt, oh, wow, als wir dieses Projekt gemacht haben, das war ein geiler Moment. Letztendlich geht es darum, waren es Wow-Momente, Wow-Aktionen, Wow-Projekte in deinem Leben, wo du dich dran erinnerst. Und wenn du jetzt mal zurückschaust, gerade aktuell, mal ganz ehrlich, so die letzten 3 Monate, hast du da Wow-Projekte gemacht? War das wow? Sagst du, ja, ein paar waren dabei. Ich rede auch nicht davon, dass das jeden Tag und immer ist. Dazwischen kommt vielleicht mal ein bisschen Rechnungen schreiben und Buchhaltung machen oder sowas. Na, wenn man das noch nicht abgeben kann, weil es sich einfach noch nicht lohnt oder so. Aber gibt es wirklich, wenn du zurückblickst, manche müssen vielleicht sogar noch weiter zurückblicken, müssen vielleicht sagen, ich muss echt sagen, im letzten Jahr, was war da eigentlich wow? Oder in den letzten 5 oder in den letzten 10 Jahren, waren da wirklich Wow-Projekte? Und ich bin Ende letzten Jahres aufgewacht irgendwann und dachte, scheiße, jetzt bist du schon 36 letztes Jahr noch. Wow, wie ist denn eigentlich die Zeit verflogen? Was hast denn du gemacht? Und dann, ich hab das Glück, dass vieles dokumentiert ist, was ich so gemacht habe. Ne? Und dann sagen viele Leute, hey, du bist ja noch richtig jung. Ne? Ne? Dann sage ich oft, ja gut, ich habe mit 23 mein erstes Buch geschrieben. Ich war mit 23 Lehrtrainer. Ne, und dann wird den Leuten klar, dass ich seit fast 15 Jahren jetzt NLP-Seminare und Ausbildungen mache und jetzt okay, jetzt haben wir ein großes Unternehmen als 18 Standorte und den Angestellten und so weiter. Ja klar, ich blicke zurück, in dem Jahr habe ich das Buch geschrieben, da habe ich das und das gemacht und trotzdem habe ich wieder, hey, dann macht ihr das zur Devise, ich verbringe doch viel zu viel Zeit mit Projekten, wo ich noch nicht wirklich die Leidenschaft dafür habe. Und bei manchen weiß ich schon, naja, das wird so lauwarm oder mittelmäßig. Man dachte mir, hey, Achtung, leg Fokus den Wert darauf, dass du mehr Wow-Projekte machst. Mehr Projekte, wo du wirklich hinterher sagen kannst, hey, geil, das habe ich gemacht. Manchmal geht es mir so, wenn ich ein Wow-Projekt abgeschlossen habe, habe ich so für einen kurzen Moment das Gefühl, wenn ich jetzt sterben würde, wäre nicht so schlimm. Weil ich habe schon was verwirklicht und was schon erreicht. Da gab es die ein oder andere Liebe, die ein oder andere Beziehung, die ich gelebt habe, wo ich sage, wow, schade, es ist jetzt zu Ende, aber ich habe sie mit solcher Leidenschaft und Intensität gelebt. Der Welt wäre was verloren gegangen, wenn diese Liebe nicht ihren Ausdruck gefunden hätte in dem, was da ist. Und so habe ich mir überlegt, okay, was sind Wow-Projekte? Für mich, eines Aktuelles ist NLP in a Week. Das war plötzlich so eine Idee, dass, hey, mach mal was, wow, spreng mal eine Grenze in deinem Kopf. Und dann habe ich dieses Programm angefangen zu entwickeln. Oder letztes Jahr das Erfolgsforum, was jetzt dieses Jahr läuft, aber was längst früher die Saat war. Oder jetzt unsere neue Coach-Ausbildung und so. Wo ich dachte, wir können auch nur irgendwie die Kleinen optimieren. Aber ich dachte, nein, komm, lass uns für unsere Verhältnisse den Quantensprung machen. Lass uns woanders hingehen. Und dazu möchte ich einfach ein bisschen ermuntern und inspirieren. Und deswegen habe ich mal geschaut, ob ich ein paar Wow-Projekte finde. Einige kennt ihr, einige sind vielleicht neu. Achso, was ist das an Wow-Projekten? Sie lassen dein Herz aufgehen. Sie geben dir Kraft, geben dir Energie, sind das Lebenselixier. Wenn ihr verliebt seid, dann beschwert ihr euch nicht. Oh, heute Nacht wieder Überstunden gemacht, wir haben so lange telefoniert. Und dann auch rumgekuschelt und Sex gehabt. Ne? Ich bin überhaupt nicht zum Schlafen gekommen oder so. Aber ihr kommt gar nicht auf die Idee, euch darüber zu beklagen, oder? Sondern im Gegenteil, ihr sagt am nächsten Tag mit 3 Stunden pro Schlaf, wow, mir gehört die Welt. Wo ist die Energie? Naja gut, bei manchen, das lässt so im Laufe der Zeit wieder nach. Das ist so der Gewöhnungseffekt. Ne? Das könnte mal fies sein, könnte sagen, Zeit für ein neues Wow-Projekt. Aber vielleicht wäre es ja auch ein Wow-Projekt in der bestehenden Beziehung, mit dem bestehenden Partner zu sagen, was kann man da noch machen? Ne? Und ich rede jetzt ja nicht nur über Beruf, ich rede jetzt ja über alles. Ne? Sag, was ist das Wow in meiner Beziehung? Wie kann ich meine Beziehung zu einer machen, wo ich sage, nicht nur, naja gut, ich gehe da halt hin und es ist bequem und es hat sich so eingespielt, wir sind ein Team, sondern wo du sagst, wow, wir sind ein verdammt geiles Team und ich gehe da hin und ich lasse mir ein bisschen was einfallen und ich bringe da wieder was Neues hinein. Komme ich auch gleich dann nochmal drauf. Wow-Projekte sind Projekte, die zählen, Projekte, die was verändern, die jetzt im unternehmerischen Sinne, die unser Unternehmen transformieren. Es gibt einige radikale Management-Vordenker, die sagen, es nützt nichts mehr, nur klein, klein, klein zu optimieren. Kaizen, ne, diese japanische Methode in kleinen Schritten aus dem Qualitätsmanagement auch immer ein kleines bisschen besser werden und optimieren. Die großen Vordenker bestreiten, dass das die Methode der Zukunft ist. Das ist die Voraussetzung, im Kleinen das zu machen, um dann aber die Quantensprünge auch zu machen. Und Unternehmen wie Google oder ähnliche, die stellen ihre Mitarbeiter einen Teil ihrer Arbeitszeit frei und sagen so, das ist deine Zeit, 20% deiner Arbeitszeit kannst du spielen, kannst du was machen. Und wir hoffen, dass von unseren vielen tausend genialen Köpfen 1, 2 dabei sind, die Idee hat, die uns die nächste Milliarde bringt. Nicht, wo wir mal 5% mehr Umsatz in dem und dem Bereich. So wird heute in vielen Unternehmen nicht mehr gespielt. Es beginnt eine neue Liga, eine neue Dimension. Also diesen Quantensprung, den erreicht man nicht mehr durch klein, sondern den erreicht man dann irgendwann, indem man sagt, so, und jetzt denke ich das Modell mal total anders.